Das sind halt die technischen Probleme, wenn man auf beiden Computersystemen arbeitet. Nun, also wie gesagt, wir haben ja heute ein ganz besonders großes, wichtiges Thema, und zwar über die Allgäuer Erweckung. Ich habe mich auch in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, war auch schon hier und habe fotografiert und in gewissen Archiven und Museen und wo überall nach Material gesucht. Es hat mir bei diesen Vorträgen auch sehr geholfen, Gabriele Singer aus Ottobeuren, und ich bin sehr, sehr dankbar für all das, was ich da lernen durfte und auch euch heute Morgen mitteilen darf. Es ist wirklich ein Vorrecht, in dieser Stadt zu sein, in dieser Stadt, wo der Herr Großes gewirkt hat. Ich hatte ja gestern Abend beim ersten Vortrag auch schon über die Reformation in Memmingen berichtet, die also 1523 stattgefunden hat, eigentlich, wo die Stadt Memmingen die Confessio Augustana angenommen hat und was der Herr da alles gewirkt hat. Was mir ganz besonders dienlich war, waren auch die wichtigen Unterlagen, die ich eben, wie gesagt, in verschiedenen Archiven finden durfte und ganz besonders hier auch in Memmingen im Stadtarchiv und in Leutkirch und an anderen Orten. Das Allgäu ist ein wunderschönes Land. Es ist wirklich ein Vorrecht, hier leben zu dürfen. Haben Sie auch den Eindruck? Ich als Schweizer kann das sagen, aber schon als einer, der 50 Jahre in Österreich tätig ist, ist das ja wirklich etwas ganz Besonderes. Am liebsten würde ich ja auf Berndeutsch mit euch reden, aber ich gebe mir die Mühe, auf halbwegs Schriftdeutsch zu reden, weil die Schweiz ist ja sehr nahe hier. Also, wo hat der Herr in diesem schönen Allgäu ganz besonders gewirkt? Da wären ja viele Namen zu nennen von Orten, ob das Seeg, Bad Grönenbach, Augsburg, Dirlewang, Jettingen, Tannhausen, Unterhingau, Wickensbach, Pfronten, Dillingen und, und. Und da habe ich den Eindruck, dass doch viele liebe Geschwister aus diesen Gegenden hier sind. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mit eurer Geschichte eingehend eben beschäftigt. Zu Beginn dieses Vortrags möchte ich mit einer wichtigen Frage beginnen, und zwar, was ist eigentlich eine Erweckung? Wir alle sehnen uns ja danach, die wir den Herrn Jesus lieb haben, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden an den Herrn Jesus Christus, dass sie eine Beziehung zu ihm bekommen dürfen und auch eine treue Nachfolge mit ihm an den Tag legen. Erweckung kann man nicht machen. Erweckung ist ein Geschenk Gottes, ein ganz besonderes Wirken. Und da hat zum Beispiel Krummacher gesagt, Erweckung ist ein plötzliches, unerwartetes Erwachen. Wenn der Geist Gottes hineinweht in ein Gebiet, Menschen werden überführt von ihren Sünden, schreien nach Hilfe, nach Rettung, nach Vergebung ihrer Sünden, ist das wirklich hier richtig ausgedrückt. Oder wie es Buchanan sagt, James Buchanan, den Toten Leben und den Sterbenden Gesundheit zu verleihen. Das ist sehr, sehr schön ausgedrückt. Den Toten, das heißt den Sündern, die den Herrn nicht kennen, und den Sterbenden, das sind wir letztlich ja alle. Wir alle müssen einmal diese Erde verlassen, müssen sterben. aber bevor der Mensch stirbt, dass er den Herrn kennenlernen darf. Ich möchte jetzt anschließend einfach aufzeigen, wie der Herr Erweckungen geschenkt hat, und zwar in der Zeit von 1816 in verschiedenen Gebieten, das auch zusammenhängt letztlich mit der Erweckung durch Martin Boos, durch Fenneberg und durch Gossner und Lindl. Es ist hochinteressant zu sehen in der Geschichte, dass eigentlich viele Parallelen zu finden sind in den Erweckungen, die der Herr geschenkt hat, die zusammenhängen mit dem Allgäu. Hier haben wir also Krummacher 1816, wie er eine Erweckung erlebte am Niederrhein in Wuppertal. Interessant ist, dass überall, wo ich euch jetzt die Orte zeige, genau das geschehen ist, was ich vorhin erwähnt habe. Und zwar der Geist Gottes wirkte in besonderer Weise. Tausende von Menschen wurden plötzlich offen für Gottes Wort und suchten nach ihm. Da haben wir dann 1816-17 die Erweckung in Bremen unter Mallet. Ein Mann, der mächtig das Wort Gottes verkündigt hat, und Menschen kamen in großen Scharen unter Gottes Wort. Sie bekehrten sich und führten ein Leben mit dem Herrn. Was mich in der Geschichte auch ganz besonders bewegt, ist die Erweckung in Mühlhausen im Badnergebiet. Wenn wir daran denken, dass Alois Henhöfer, dieser Mann, es lohnt sich überhaupt, diese Bücher zu lesen, was die Leute alles geleistet haben. Dieser Mann hat sich bekehrt durch die Literatur von Johannes Evangelista Gossner, wie er geschrieben hat über Martin Boos. Eigentlich war er ein Mann, der so dermaßen ergriffen wurde durch das, was Martin Boos erlebt hat mit dem Herrn, dass Alois Henhöfer sich bekehrte, aus der katholischen Kirche austrat und dann das Evangelium mächtig verkündigt hat. Ich habe schon als junger Mann immer wieder gern von diesem Alois Henhöfer gelesen. Ein ganz besonderer Mann, der im großen Segen gewirkt hat, war Goward. Dieser Mann hat in Berlin gewirkt. 1819 ist dort die Erweckung ausgebrochen und es heißt, 1000 Menschen kamen zu ihm, das Wort Gottes zu hören. Er war ein mächtiger, gesegneter Gottesmann, durch den viel Segen geschehen durfte. Gehen wir weiter nach 1820, die Erweckung in Pommern, die auch wiederum zurückzuführen ist auf die Erweckung hier im Allgäu. Ihr werdet dann sehen, die wunderbaren Zusammenhänge, wo der Herr überall oder wie er überall gewirkt hat im Zusammenhang mit dem, was hier geschah. Hier sehen wir, wie der Herr gewirkt hat, ganz besonders in Freudenberg. Und von Freudenberg ging die Erweckung über in das gesamte Gebiet des Siegerlandes. Da erleben wir ja heute noch, wenn ich etwa im Siegerland Dienste tun darf oder tun durfte auch, dass da immer noch sichtbar ist durch viele liebe Geschwister und große Gemeinden, was der Herr damals gewirkt hat. Es sollte unbedingt erwähnt werden, Hofacker, und zwar 1823 die Erweckung in Stuttgart. Hofacker ist sehr jung verstorben, hat im großen Segen gewirkt und Tausende von Menschen in Stuttgart hörten die Botschaft des Evangeliums und haben sich bekehrt. Es wäre vielleicht noch zu erwähnen, die Erweckung in Erlangen von diesem besonderen Mann, Kraft hat er geheißen mit Nachnamen, der auch im großen Segen gewirkt hat. Das nur kurz einfach zur Einleitung, wie der Herr gewirkt hat in verschiedenen Gebieten, wie wir staunen dürfen eben über all das große Wirken. Wir kommen jetzt zu dem Thema, und zwar am Vorabend der Erweckung. Am Vorabend der Erweckung im Allgäu, hier habe ich die Karte für Sie, 1803, die politische Karte. Da sehen wir noch, wie das alles so gemustert ausschaut, diese verschiedenen Fürstentümer und so weiter. Und da möchte ich ganz gern einfach zeigen, bevor eben auch, ja, ich möchte sagen, auch die Erweckung tiefer eingedrungen ist in die Herzen der Menschen, auch fast zugleich etwas Besonderes geschehen ist, und zwar durch die Aufklärung. Die Aufklärung, auch genannt Rationalismus, beruft sich auf die menschliche Vernunft als alleinige Urteilsinstanz. Die Dunkelheit des Mittelalters, die ist uns bekannt. Und die Aufklärung sollte, so war es das Bestreben vieler, vieler Menschen, die das gefördert haben, das Licht der Erkenntnis dem entgegenzusetzen. Der biblische Offenbarungsglaube wurde mehr und mehr zurückgedrängt. Man hat nicht mehr Gottes Wort so genommen, wie es geschrieben steht. Man hat angefangen, Gottes Wort zu kritisieren und mehr in die Mythologie, in das Märchenhafte hinein zu transferieren, was wir ja auch alle kennen, wie das heutzutage an manchen Orten der Fall ist. Zentren der Aufklärung waren im Allgäu die Klöster St. Mang in Füssen, das Kloster Otto Beuren und die Universität in Dillingen. An diesen drei genannten Orten war man sehr offen für die moderner werdende Wissenschaft. Und das hat natürlich eine ganz besondere Prägung gehabt, auch auf die Bevölkerung. Wenn wir zurückschauen auf die Reformation durch Dr. Martin Luther, dann sehen wir, dass eigentlich die Reformation eine gewaltige Erweckung war in ganz Europa. Ich darf euch hier vielleicht sagen, weil es euch interessiert, wie war das in Österreich? Österreich war um 1570 zu 95% evangelisch. Und wisst ihr, wie Österreich heute, wie es bestellt ist? Zu 96% katholisch. Noch höher. Also wir sehen, wie gerade in Österreich eben die Rekatholisierung ungeheuerlich war. Nun, das ist nicht mein Thema heute. Wir sehen die Erstarrung in der Orthodoxie des Luthertums. Orthodoxie heißt Rechtgläubigkeit. Die Verwässerung des Evangeliums durch die Aufklärung. Das ging alles so schnell. Das ist erschütternd, das einfach zu beobachten. Wisst ihr, verehrte liebe Geschwister, wenn wir nicht immer wieder uns auf das Wort Gottes berufen und das Wort Gottes im Zentrum unseres Lebens ist, auf das wir gründen, bauen und uns verlassen, wie schnell kann man in ein schiefes Licht geraten oder in ein seichtes Gewässer hineinkommen. Plötzlich soll Gottes Wort nicht mehr das sein, was es letztlich sein muss. Hier sehen wir jetzt aber im Folgenden etwas ganz besonders Wichtiges. Man hat mit großer Besorgnis unter den tief echt wahrgläubigen Menschen diese neue Welle der Aufklärung, man könnte sagen, mit größter Sorge beobachtet. Und da ist ein Mann zu nennen, den ich oben in der Mitte darstelle, Philipp Jakob Spener. Dieser Mann hat die bekannte, für euch wohl alle sehr bekannte, Pia Desideria geschrieben. Die Pia Desideria heißt eigentlich Pietas, heißt Frömmigkeit. Wiederum der Ruf zurück zum Wort Gottes. Und das wurde riesig weit verbreitet, ganz besonders dadurch, dass die Pia Desideria dieses Zurückrufen zu Gottes Wort, zu den Grundsätzen des Wortes Gottes, in dem Buch von Johannes Arndt hinten dazugefügt. Und die vier Bücher des wahren Christentums von Johannes Arndt war riesig weit verbreitet für die damalige Zeit. Und so haben die Leute eben das auch gelesen und man hat angefangen, sich in Konventikel zu treffen. Man sagt dem Hausbibelkreisen. Man hat angefangen, eben Gottes Wort wiederum zu studieren, zu lesen. Da waren Leute, die da von ganzem Herzen offen waren. Die notwendige Erneuerung der Kirche durch den Pietismus. Also, die pietistische Bewegung in Deutschland führt ihre Entwicklung auch zu den Erweckungsbewegungen des 20. Jahrhunderts bis in unsere Zeit. Der Pietismus, der hier in diesen Gebieten und auch ganz besonders in Schwaben, im Württembergischen, ganz weit verbreitet ist, hat zu großen Segnungen und großem, ja, ich könnte sagen, gewaltigem gewirkt. Nun komme ich zu den Erscheinungsformen des Pietismus. Was sehen wir da drinnen? Wie hat er sich hier in unseren Gebieten ganz besonders bemerkbar gemacht und wie hat er auch auf das Volk eingewirkt? Der Pietismus in Bayerisch-Schwaben und der spänerische Pietismus in Augsburg und Ulm. Es wäre hier zu erwähnen, 1639 bis 1691, der Theologe Gottlieb Spitzel aus Augsburg, der stand mit Spener persönlich in Verbindung. Was mir ganz besonders gefällt, ist, dass Elias Weil, der Superintendent aus Ulm mit Spitzel aus Augsburg in Verbindung stand. Übrigens hat Feil, Elias Feil, ja die Defrecker aus dem Salzburger Land, hat er geprüft auf ihren Glauben, ich komme noch dazu, und ein wunderbares Buch geschrieben, das man heute noch lesen kann, die Kirche der Defreckertal-Evangelischen. Also ganz etwas Besonderes. Ich komme später noch kurz darauf zurück. Wir sehen, dass auch von den Herrnhuttern her der Pietismus auch wiederum in einer ganz besonders klaren, biblischen, fundierten Lehre ihre Auswüchse hatte und hier in den Gebieten unter den Leuten eben Fuß fasste. Da wäre zum Beispiel Christian Dupp seit 1730 in Augsburg zu erwähnen. Ganz besonders wichtig scheint mir der hallische Pietismus zu erwähnen. Der hallische Pietismus durch August Hermann Francke, der ganz besonders eine große, wichtige Persönlichkeit beeinflusste, nämlich Samuel Urlsperger. Samuel Urlsperger, für viele sicher in diesem Saal ein Begriff, der sich in besonderer Weise für die Salzburger Emigranten eingesetzt hat in den Jahren 1731-32. Und so komme ich eben gerade zu diesem Thema der Salzburger Emigranten im Allgäu. Wie es uns allen bekannt ist, hat 1731-32 Leopold Firmian, der Erzbischof aus Salzburg, 22.000 Menschen vertrieben. Sie sind nicht freiwillig emigriert, die Evangelischen des Salzburger Landes, die im Geheimprotestantismus lebten 180 Jahre lang, hat dieser Erzbischof innerhalb kurzer Zeit, in wenigen Monaten, aus dem Land weggejagt. Es wäre sicher interessant zu lesen in der Literatur, wie es diesen armen Menschen, die alles verlassen mussten, plötzlich zum Teil alles verlassen mussten, manchmal auch die Kinder verlassen mussten. Es war furchtbar, wie sie mit Loben und Danken und den Herrn preisen hier in diese Gegend gekommen sind, ganz besonders eben auch nach Augsburg. Und es sind Predigten erhalten von der St. Anna-Kirche in Augsburg von Samuel Urlsperger. Ich habe diese Predigten gelesen. Sie sind so ergreifend. Und wisst ihr, liebe Geschwister, damals hat man nicht nur 40 Minuten gepredigt oder weiß ich wie lang. Damals hatten die Leute 2 bis 4 Stunden einfach zuhören dürfen. Die hatten einen riesigen Hunger nach Gottes Wort. Möge der Herr schenken, dass auch wir alle, die wir hier sind, immer einen großen Hunger nach Gottes Wort empfinden. Gehen wir noch etwas zurück in der Geschichte der Salzburger. Da sind nämlich 1684 aus dem Defreckental Leute um des Glaubens willen vertrieben worden. Und zwar 800 erwachsene Personen. Und die mussten alle ihre Kinder unter 15 Jahren, es waren bei 300 Kinder, zurücklassen. Es ist furchtbar, wenn man die Geschichte liest, welche Seelenschmerzen da stattgefunden haben. Von diesen Defreckern sind auch einige nach Leutkirch gekommen. In die Gegend hier um Memmingen sind auch viele gekommen, haben sich hier angesiedelt und die brachten natürlich auch ihre Schriften mit, ihre Bibeln zum Teil, die sie noch versteckt hatten, die man ihnen nicht verbrannt hatte in der Heimat, die Bücher, die wertvollen Gebetsbücher, die man ihnen auch nicht weggenommen hatten, brachten sie ebenfalls mit. Und so kam hier im Allgäu, eigentlich man könnte fast sagen unterschwellig, kam Gottes Wort in die Bevölkerung. Die Leute fingen an zu lesen, und da wäre besonders ein Mann zu erwähnen, der 1731 nach Fronten gekommen ist, der auch sich bemüht hatte, das Evangelium da zu verbreiten. Es ist ihm dabei nicht gut gegangen. Ihr könnt das dann alles nachlesen in unserem Buch über die Erweckung im Allgäu. Nun, schaut einmal, die Leute, die sich versammelt haben, um Gottes Wort, ganz besonders eben im Salzburgischen und dann auch hier, weiterhin Gottes Wort geliebt und gelesen haben. Der Sohn von Samuel Urlsberger, das war der Johann August Urlsberger, hat mit größter Besorgnis einfach gesehen, es kann so nicht weitergehen in unserem Land, dass Gottes Wort immer mehr unter Druck gerät und Leute sich von der modernen Richtung, von all dem Verwässerten und was alles beeinflussen lassen. Und er hat die deutsche Gesellschaft, die Christentumsgesellschaft gegründet. 1780 mit Sitz in Basel. Und dieser Urlsberger Johann August hatte enge Kontakte zu dem Theologen Johann Caspar Lavater in Zürich und zu diesem bekannten Schriftsteller Jung Stilling. Alles bibeltreue Männer, denen es ein Anliegen war, Gottes Wort wieder neu auf den Leuchter zu stellen. Sie waren sich einig, diese Männer, darin die Ablehnung, also sie lehnten es ab, die aufklärerische Bibelkritik. Sie wollten Gesellschaften gründen, wo man wiederum ganz neu Gottes Wort hineinträgt unter das Volk. Interessant ist, dass der Sitz der deutschen Christentumsgesellschaft in Basel war, 1780. Es wurden auch Partikulargesellschaften gegründet, vor allem in Nürnberg, 1781 ist das geschehen. Und da tritt ein Mann hervor, der für mich ein ungeheures Vorbild ist. Vielleicht für euch etwas unbekannter Name, Johann Tobias Kissling. Dieser Johann Tobias Kissling, wohl die schillerndste Figur in der Partikulargesellschaft in Nürnberg, war Kaufmann. Und dieser Kaufmann, jetzt hört einmal, der hat in 50 Jahren 106 Mal nach Österreich unzählige von Bibeln hineingebracht. Also da komme ich zum Staunen nicht heraus. Dort, wo der Geheimprotestantismus unter Druck geraten ist, wo die Gegenreformation gewaltig im Gang war, hat dieser Mann in Graz, in Linz, in Oberburgenland heute, Oberungarn, heute Burgenland, wo wir sind, hat er Literatur hineingebracht, Geld hineingebracht, hat die Gläubigen unterstützt, hat hier in Nürnberg und im ganzen Gebiet im großen Segen gewirkt. Der hat sein ganzes Vermögen, er ist dann als armer Mann gestorben, hat sein gesamtes Vermögen, er war sehr reich, alles investiert für das Reich Gottes. Ach, möchten wir auch solche Menschen haben in unserer Zeit, die alles investieren dafür, dass Menschen gerettet werden. Wisst ihr, wenn ich so in seinem Buch lese, das Schubert geschrieben hat, ein gewisser Schubert in Nürnberg, da heißt es immer wieder, mein liebes, liebes Österreich. Und das heißt von ihm, dass die Kinder besonders an ihm gehangen haben, wenn er gekommen ist an seine Messen in Linz zum Beispiel, wo er seine Kräuteln und alles verkauft hat, da, oder Salben oder was alles. Da kamen sie in Scharen zu ihm. Chrisling, hast du uns auch eine Bibel? Chrisling, hast du uns etwas von Gottes Wort? Und da sehen wir auch wiederum eine Frucht von dem, was eben in Augsburg entstanden ist durch Urlsperger. Wir sehen einfach wunderbare Zusammenhänge. Nun kommen wir zum Ausbruch und zur Entwicklung der Allgäuer Erweckungsbewegung. Eigentlich muss man hier Dillingen erwähnen. Dillingen schon deswegen, weil dort ein Professor lebte, Johann Michael Seiler, man nannte ihn eigentlich auch den Vater der Kirchengeschichte oder wie man auch nennen möchte. Er war ein ganz, ganz bewusster Förderer der Erweckungsbewegung im Allgäu. Ich komme noch später dazu. Also auf der Universität in Dillingen, ich möchte hier mal drei Männer euch zeigen, die in dieser Erweckungsbewegung im besonderen Segen gewirkt haben. Da wäre einmal Martin Boos, über den wir eben einiges hören, dann über Johannes Gossner und Johann Michael Fenneberg. Diese drei Männer hat der Herr hier im Allgäu im Besonderen eben zum Segen gesetzt. Kommen wir zurück zu Johann Michael Seiler. Dieser Universitätsprofessor bahnte mit aller Kraft die Erneuerung des religiösen Lebens an. Er sagte zum Beispiel, wir Geistlichen müssen täglich in der Heiligen Schrift, insbesondere im Neuen Testament, lesen. Er hat sogar seine Studenten angehalten, dass sie die pietistischen Schriften lesen sollten, wie das wahre Christentum und so weiter. Dann ein interessanter Ausspruch von ihm, was euch sicher auch interessiert, sagte er, die Protestanten sind als Christen unsere Brüder, als Protestanten unsere Wetzsteine, als Menschen Kinder eines Gottes. War wirklich ein ganz hervorragender Mann, der immer wieder vorkommt in der Allgäuer Geschichte. Leider später hat er sich distanziert von der Allgäuer Erweckungsbewegung. Er ist auch der Mann, der die Biografie geschrieben hat von Fenneberg, die auch wichtig wäre zu lesen. Wenden wir uns dann weiterhin dem Martin Boos zu. Martin Boos, man könnte fast so sagen, ist der Mann, der in diesem Allgäu, man könnte fast sagen, die Erweckung, man darf das so sagen, durch ihn ist die Erweckung geschehen. Und zwar möchte ich euch zeigen, 1788 oder 1789 ist nicht ganz klar zu ersehen, hatte Martin Boos ein entscheidendes Erlebnis bei einer sterbenden Frau. Sie sagte zu ihm, als er ihr ja sagte, oh, du wirst einen wunderbaren Eingang haben in den Himmel, niemand hat so viele gute Werke getan wie du, du bist ein wunderbares Vorbild gewesen. Und dann sagte die Frau zu ihm, wenn ich im Vertrauen auf meine Frömmigkeit stürbe, so wüsste ich gewiss, dass ich verdammt würde. Aber auf Jesu, meinen Heiland, kann ich getrost sterben. Und das hat den Martin Boos total umgeworfen. Den katholischen Priester Martin Boos. Er hat gesagt, da plötzlich habe ich erkannt, dass mir da etwas fehlt. Er kommt dann eigentlich zu einem wunderbaren Erlebnis. Er schreibt, oder es ist über ihn geschrieben, ich erblickte Christus für uns, frohlockte wie Abraham, als er seinen Tag sah. Dieses Zeugnis durch diese sterbende Frau öffnete ihm die Augen für die Wahrheiten des Wortes Gottes. Es steht über ihn, von diesem Tag an war mein Leben neu. Er suchte nach Frieden mit Gott. Ja, er wirkte in Grönenbach, dann in Seeg und dann in Wickensbach. Und in Wickensbach wird von ihm das weitergeschrieben, dass er dort ein besonderes Wirken des Herrn erlebte. Hier ist mir der Herr in seiner Gerechtigkeit erschienen. Und dadurch kam er zu der wunderbaren Aussage, Christus für uns. Lest einmal seine Biografie. Es ist ergreifend, wie dieser Mann plötzlich ein neuer Mensch wurde und mit großer Vollmacht das Wort Gottes verkündigte, so dass 1797 die Predigt am Neujahrstag dermaßen eine Wirkung hatte auf die Leute, die bei ihm zur Predigt waren, dass direkt, man könnte sagen, dort die Erweckung stattgefunden hat. Wie der Herr unter Frauen und Männern mächtig gewirkt hat, aber auch Widerstand war da. Die einen haben geschrien in der Kirche, kreuzige ihn, diesen Mann, den wollen wir nicht mehr hören. Und die anderen haben gerufen, Halleluja, wir haben das Wort Gottes. Wir wollen mehr hören von diesem wunderbaren Evangelium. Und dann fing eben eine große Verfolgung an, darüber sicher manches zu berichten wäre und wo man genau nachlesen kann. Kommen wir nach Seeg. In Seeg sehen wir den Johann Michael Fenneberg mit seinem Stelzbein. Er ist vom Pferd gefallen, hatte ein Bein verloren und wurde dann eben liebevoll von seiner Bevölkerung als Stelzenmichel genannt. Ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, ein Mensch mit Liebe zum Herrn. Als Seiler erfuhr, was in Wickensbach geschah, hat er ein Treffen vereinbart, und zwar ein Treffen mit Boos, Fenneberg und den Bauernmägden, Erd und Fischer. Und da ist es recht rund zugegangen bei diesem Gespräch, aber das war dermaßen bewegend für Fenneberg, dass er nach Frieden mit Gott suchte. Es heißt von ihm, Ende des Jahres 1797 kam es bei ihm zum Durchbruch, wo er erkennen durfte, Jesus Christus ist mein Herr und Heiland. Seiler war so bewegt über das Leben von Fenneberg und seine Bekehrungsgeschichte, dass er ein ausführliches Buch über ihn geschrieben hat, das sich lohnt zu lesen. Also, seit 1793 war Fenneberg Pfarrer in Seeg, wo ihm wegen eines tragischen Sturzes vom Pferd, das habe ich gesagt, ein Bein amputiert werden musste. Hier noch kurz über die Hauptorte der Erweckung im Allgäu. Magnus Jocham, ein Beobachter der Vorgänge von damals, sagte, das nun machte Aufsehen, man sprach von einem neuen Glauben, den man in Seeg, in Wickensbach und in Werdach predigte. Aber die Verfolgung fing schon bald einmal an. Es war Ende des Jahres 1797. Unangemeldet geschah eine Hausdurchsuchung bei Pfarrer Fenneberg in Seeg. Pult und Schränke wurden aufgebrochen und alle Papiere und Bücher weggenommen. Ein halbes Jahr später wurde Fenneberg mit seinen Kaplänen Bayer und Siller und Boos in Augsburg vor das geistliche Gericht gestellt und verhört. Auf die Frage, was die Wiedergeburt sei, sagte Fenneberg: Dass ich die Wiedergeburt erhalten habe, glaube ich dem Zeugnis des Heiligen Geistes, dass ich Kind Gottes sei. Ein wunderbares, klares Zeugnis. Eben, schaut einmal, er beruft sich auf das Wort Gottes und auf die Zusage des Heiligen Geistes. Johannes Posner, der wurde bei Günzburg 1773 geboren, war 1796 Kaplan in Neuburg an der Kammel, und dieser Gosner hat mich in der Geschichte eigentlich am meisten bewegt, weil er ist dann später aus der katholischen Kirche ausgetreten, wurde evangelischer Pfarrer und mit einem gewaltigen Zeugnis für den Herrn. In Tagebucheintragungen liest man von ihm: Ich habe jetzt alle Schulen durchlaufen. Meine Lehrer haben mich viel gelehrt, aber das eine Notwendige hat mich keiner gelehrt. Jetzt wende ich mich zu dir, Herr Jesus Christus. Sei du jetzt mein Lehrer. Wir werden in unseren Werken nie gerecht, sagt er, sondern unsere Gerechtigkeit haben wir allein von Jesus Christus. Und interessant ist, dass Gosner einen Kaplan in Dannhausen kennenlernte, den er für die Allgäuer Erweckung gewinnen konnte, und zwar Christoph von Schmid, der auch ein wunderbares Weihnachtslied gedichtet hat. Ich weiß jetzt nicht, ist es das Lied Ihr Kinderlein kommet, oder? Also es ist ganz ein bekannter Mann, ein Schriftsteller dann gewesen, dieser Schmid, der hat Bücher geschrieben, hauptsächlich für Jugendliche und Kinder, die in katholischen Schwaben wie in anderen Orten gern gelesen wurden. Christoph von Schmid war eigentlich eine hervorragende Persönlichkeit. Nun, wie ging es mit der Erweckung weiter? Wir lesen also von Martin Boos. Martin Boos wurde von der Kempner Behörde erneut beim Augsburger Bischof der Ketzerei angeklagt. Man hat gesagt, weg mit diesem Boos. Wir wollen den nicht mehr. Der ist gefährlich, was der predigt. Das wollen wir nicht hören. Er war einfach einer, der gesagt hat, nicht mehr die Heiligenverehrung, nicht mehr so, wie die Messe in der Kirche gefeiert wird. Sie ist nicht biblisch. Die Marienverehrung, sie ist nicht biblisch. Er hat Gottes Wort, obwohl er katholischer Priester geblieben ist, ganz klar verkündigt. Und viele Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, sind ja aus den Kirchen ausgetreten, aus der katholischen Kirche. Es gab eine große Verfolgung, Leute wurden misshandelt, Exkommunikationen fanden statt, Verweisungen aus dem Fürststift Kempten waren da und Boos selber musste flüchten. Von April bis Dezember 1798 war Boos auf der Flucht. Zeiler vermittelte und Boos ersuchte beim Bischof in Linz Aufnahme in dessen Diözese. Und Boos kam nach Österreich ins Mühlviertel. Dort hat er in Gallneukirchen eine gewaltige Erweckung wieder erlebt Und diese Erweckung war so mächtig, dass weite Gebiete in Österreich ergriffen wurden durch seine Predigten. Ja, man könnte hier viel noch sagen über diesen wertvollen Dienst dieses Mannes. 1815 wurde er vom Bischof in Linz des Amtes enthoben und für ein Jahr in Haft genommen. Ich komme zu einem weiteren Einschnitt in der Geschichte des Jahres 1803, und zwar die Zäsur in der Geschichte eben. In Bayern hatten sich mittlerweile Historisches ereignet, was für die Allgäuer Erweckungsbewegung entscheidend wichtig war. 1803, der Reichsdeputationsbeschluss, das war die Grundlage für das letzte bedeutende Gesetz des Heiligen Römischen Reiches. Das Fürstbistum Augsburg und das Fürststift Kempten waren davon betroffen. Es kam die Mediatisierung, die Herabstufung, die Eingliederung von 13 Reichsabteien und 15 Reichsstädte kamen in das Kurfürstentum Bayern, auch Teile Schwabens und Teile des Allgäus wurden bayerisch. Und 1806 wurde Bayern Königreich. Ich möchte hier noch kurz erwähnen, was das für die Erweckung bedeutet hat. Ich werde im nächsten Vortrag genauer eingehen. Und zwar war unter dem Kurfürst Maximilian IV. Von Bayern und seinem Minister Maximilian Graf von Montgelas war die religiöse Toleranz gewährleistet. Und jetzt konnte man endlich im Allgäu aufatmen. Jetzt endlich fühlten sich die bibeltreuen Christen freier. Und sie nützten diese Zeit. Sie haben sie voll für die Sache des Reiches Gottes eingesetzt. Und diese Zeit der Ruhe von eben 1806 bis 1816 und so weiter war eine ganz große Segenszeit für dieses Gebiet. Somit wäre der erste Vortrag abgeschlossen.